2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico ist mega trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist ein wunderschöner Montagabend und etwa genau jetzt genau eine Stunde nach 19.10 Uhr und herzlich willkommen zum Nach dem Spielgespräch gegen den FC Hansa. Der FC St. Pauli gewinnt das vorletzte Heimspiel der Saison und steht mit einem Bein in der Bundesliga. Wir begrüßen wieder von der Tabellenspitze und so lässt sich doch prima die Arbeitswoche starten. Vor einem ausverkauften Millern-Tor gewannen wir mit 1-0 und einem Tor von Jackson Irvine in der 52. Minute durch Vorlage von Marcel Hartl. Also wieder Jackson Irvine, wieder 1-0 gegen Hansa, genau wie vor 14 Monaten, wenn ich mich täusche. Einmal kurz für die Statistik, weil es auch so schön aussieht. Die letzten 5 Heimspiele, jetzt mit diesem hier jetzt mit eingerechnet, gegen den FC Hansa haben wir alle gewonnen mit einem Torverhältnis von 11-0 Toren. Und jetzt wollen wir langsam mal in die Folge starten. Ich habe auch wieder Yannick in der Leitung. Hallo Yannick.
Moin Lukas, schön in einer so schönen Konstellation und Ausgangslage mit dir sprechen zu können.
Ja, also wir gehen jetzt einen Montagabend auf. Wie war denn so dein Wochenende nach dem Heimspiel?
Also nach dem Heimspiel war ich erstmal erleichtert, weil es wäre ja wieder, wenn wir schon mal ein bisschen über Sportliche reden wollen, wieder so ein bisschen so erste Halbzeit, nun ja, zweite Halbzeit da wieder sehr dominant und eigentlich nach dem Führungstreffer auch nicht mehr wirklich was zugelassen. Also irgendwie, ich glaube, Rostock hatte in der zweiten Hälfte nur noch einen Schuss aufs Tor irgendwie so gefühlt. Trotzdem irgendwie erleichtert, weil es ja dann doch irgendwie so ja, nicht so war, dass ich dachte, Rostock kommt dann nochmal, aber es wäre mir schon lieber gewesen, man hätte dann noch ein 2 oder 3-0 nachgelegt. Aber bis auf den Treffer nach Standard, das war jetzt, glaube ich, schon der 14. diese Saison, wenn ich es richtig gehört habe, haben wir das ja auch gut gemacht und Rostock hat ja auch sonst wenig zugelassen. Von daher reicht dieser eine Treffer am Ende zu den 3 Punkten. Und natürlich dann am Samstag die Ergebnisse auf den anderen Plätzen verfolgt, abends noch das Spiel von Düsseldorf auf Schalke im Fernsehen geguckt und so. Und dann hat natürlich mal wieder, bis auf den Vorstadtverein, der ja eh nicht mehr so wirklich reinzählt, wenn es um die ersten 3 Plätze geht, haben ja alle für uns gespielt. Von daher insgesamt ein rundes Wochenende. Ich war jetzt gestern noch in Kiel bei den ersten Frauen. Die haben leider 2-3 aus eigener Sicht verloren. Das wäre noch so die Krönung gewesen, wenn man da zumindest was Zählbares mitgenommen hätte. Nö, ansonsten starte ich sehr euphorisch in die Woche und kann gar nicht erwarten, dass Freitag ist, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt, geht mir genauso. Noch eine kurze Frage noch zu den ersten Frauen. Ich habe das Gefühl, dass es so wie bei den Profis sein wird, dass man 12 Jahre brauchen wird, bis man aufsteigt, oder? Weil die Saison wirkt ja diesmal echt so lala.
Die Frage ist halt auch, ob überhaupt die Gegebenheiten das schon hergeben, dass man aufsteigt. Also man ist ja jetzt auf dem Weg, das alles so ein bisschen zu oder professionalisieren zu wollen. Aber ich glaube, da muss erst noch ganz viel an Infrastruktur, an Gegebenheiten ringsum das eigentliche Geschehen auf dem Platz passieren, bevor man da ernsthaft drüber nachdenken kann, in die zweite Liga aufzusteigen. Also sicherlich wäre es schöner, man würde, wie es ja auch schon mal eine Zeit lang der Fall war, so ein bisschen weiter oben mitspielen. Jetzt ist man, glaube ich, 7. gerade irgendwie so im Mittelfeld. Hätte sich mit einem Sieg gestern von den Abstiegsrängen noch weiter distanzieren können. Das ist ja wieder ein bisschen enger zusammengerutscht. Ja, muss man sehen. Es sind, glaube ich, noch 5 Spiele zu gehen und ich denke, am Ende sollte man da im Mittelfeld einlaufen. Es wäre mir auf jeden Fall lieber, wenn man da relativ schnell wieder für klare Verhältnisse sorgen kann, weil in besagten Kiel war es vor ein paar Jahren so, dass da bis zum Schlusspfiff in Kiel nicht ganz klar war, wie es denn in der neuen Saison weitergehen würde. Da haben wir dann den Spielerinnen am Platz sagen können, dass es gereicht hat, obwohl sie, glaube ich, auch wieder verloren hatten oder unentschieden gespielt haben. Ich weiß es nicht mehr.
Verloren, glaube ich. Da war ich auch bei dem Spiel. Da bin ich mit Mike hin zum Spiel.
Genau, sie hatten verloren und es, aber auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen haben gereicht, dass es trotzdem zum Klassenerhalt gereicht. Also sowas brauche ich nicht. Wäre ganz schön, wenn man das 2-3 Spieltage vor Schluss klar macht, dass man mit unten nichts mehr zu tun hat. Und alles Weitere muss man sehen. Einfach kontinuierlich weiterarbeiten. Kalla hat ja auch gesagt, er möchte weiter Trainer bleiben. Muss dann mal gucken, wie sich der Kader so nach dem Sommer gestaltet. Und ja, mal gucken, wer aus der zweiten Liga runterkommt, wer von unten nachrückt. Und dann, ja, wird man sehen.
Wer aber nicht runtergeht, sondern wir hoch, das sind vielleicht die Profis, aber pro Profis. Wie hast du denn deinen Spieltag denn so gestaltet und erlebt? Wie ist das so bei dir in einem Freitagabendspiel?
Ich musste bis 16 Uhr arbeiten und bin dann quasi vom Feierabend direkt zum Stadion. Da hieß es dann noch, okay, Hauptbahnhof kann gerade nicht angefahren werden, irgendwie wegen Polizeieinsatz oder Noteinsatz, irgendwas. Das war ja, glaube ich, dann schon das, wo sich dieser Arbeitszug festgefahren hat. Ich weiß gar nicht, ob das...
Ja, genau.
Ja, von daher war der Hauptbahnhof über S-Bahn erstmal nicht erreichbar. Bin dann ein bisschen anders gefahren, also dann mit U3 dann irgendwann unten rum. Und da war dann alles problemlos, sodass ich dann, glaube ich, so Viertel nach fünf oder sowas am Stadion war, dann so eine knappe Stunde vorher rein und ja, also eigentlich relativ unspektakulär. Jetzt am Freitag werde ich glücklicherweise Urlaub haben. Also ich habe jetzt die ganze Woche schon Urlaub, von daher, ja, kann ich den Tag dann noch ein bisschen anders gestalten und ja, sobald rauskommt, wie da die Fanszene anreisen wird, dann kann ich mich darauf einstellen und muss nicht gehetzt vom Feierabend da irgendwo hinreisen. Das war dann schon, also wäre da noch was dazwischen gekommen, wäre es ein bisschen knapp geworden am Freitag, aber so ging das alles. Und das Schöne wird ja sein, sollte das alles, und da sieht es ja aus mit der ersten Liga klappen, sind die Freitagsspiele ja um 20:30 Uhr. Da kann man dann ganz entspannt in den Spieltag gehen, wenn man freitags noch arbeiten muss vom Spiel.
Oder wenn es ganz, ganz komisch kommt, am Sonntag um 19:30 Uhr.
Ja, das ist dann wieder so ein anderes Ding, aber lass uns doch über die positiven Dinge reden und nicht über das, was vielleicht ein bisschen nervig sein könnte.
Ja, das stimmt. Das 20:30 Uhr wäre mir echt auch jetzt besser gewesen. Ich war auch genauso wie du. Ich war bis 16:30 Uhr, bin ich von der Arbeit los, muss dann schnell, weil ich dann auch das gehört habe mit dem Zug am Hauptbahnhof und ich gerne einen Rostock-Anhang aus dem Weg gehen wollte, weil die werden eh wieder Zug gefahren, sind ja auch Zug gefahren. Und da wurde ich so zeitig, wie es geht, dann weg, bevor der irgendwie die U-Bahn irgendwie lahmlegt oder die Bahn durchfährt und dann irgendwie dumm dasteht.
Also ich habe irgendwas gehört, die haben dann irgendwie Busse bekommen und sind mit Bussen zum Stadion gefahren worden. Aber nichts Genaues weiß ich auch nicht.
Ich auch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie mit dem Zug bis Bergedorf gekommen sind und dann von da an weiß ich nicht mehr.
Ja. Genau. Wurde ja auch nach dem Spiel durchgesagt, dass sie dann irgendwie, ich glaube bis Ahrensburg oder so, wurden sie teilweise auch noch gebracht. Vielleicht hatten sie da ihre Bullis stehen oder ihre Wagen stehen, ich weiß es nicht.
Also ist denen gegönnt. Wenn wir bei einem Spiel mal kurz, also das Spiel ging ja quasi so los, also ich sag, was heißt, es ist hier los? Also es gab vor dem Spiel, ich möchte kurz auf die Choreo nochmal eingehen, weil das war dreiteilig, ich glaube es hat länger nicht mehr auf der Süd, meine ich jetzt, mich zurückerinnern zu können. Spontan würde mir nur das Stadtderby vor ein paar Jahren einfallen, die war auch, glaube ich, dreiteilig. Also jetzt Teil 1 war ja die grauen Zettel und dann kam ja von der Seite dagegen gerade eine große Blockfahne, sprich ein Fraggle mit einem Farbroller, der die graue Wand an Zetteln braun-weiß-rot malt. Also wenn man unten steht, kann man es ja nicht sehen, was dann logischerweise dann drauf ist, aber wenn ich die Bilder gesehen habe, fand ich echt die Idee echt genial. Dann Teil 2 war das Herablassen der Buchstaben, dann F, C, S und P. Teil 3 war dann das Runterziehen der Blockfahne, dass nur noch die Buchstaben zu sehen waren, garniert mit den fliegenden Kassenrollen. Und dazu nochmal, also ich finde es immer wieder großartig und habe riesen Respekt für die Menschen, die sich Wochen und Tage lang mit der Planung, Erstellung und dann noch Durchführung auseinandersetzen und da sich Mühe geben und da reinhängen. Also das fand ich richtig, richtig gut wieder.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe nur gehört, dass der Teil zur Gegengerade hin irgendwie dann noch tapfer seine grauen Zettel auch danach noch hochgehalten hat. Also das hat, glaube ich, so ein bisschen das Bild dann nicht ganz komplett gemacht, weil eigentlich sollten die ja, wie du sagst, nur vorher als quasi die weiße Wand symbolisieren. Dann kommt der Fraggle mit dem Farbroller und macht die Wand braun-weiß-rot. Und genau, und dann die fliegenden Kassenrollen. Aber insgesamt war das, glaube ich, eine ganz stimmige Sache. Auch mal wieder eine andere Herangehensweise. Man kennt das ja sonst eher, dass die Blockfahnen entweder hochgezogen werden oder von oben runterkommen. Und jetzt so das so einmal schräg rüberzuziehen, mit den Netzelementen dann noch zwischendrin, wo dann auch auf dem Flyer, der im Stadion verteilt wurde, dann stand, ja, passt auf, wenn ihr da irgendwie das Netz über euch ist, nicht, dass sich da irgendwie eure Kopfbedeckung drin verfängt oder so. Also da wurde die Kurve schon ganz gut mitgenommen und ein Großteil hat ja auch genau verstanden, was sie wann zu tun haben und insgesamt sah es, finde ich, ganz stimmig aus.
Genau, das wollte ich dazu nochmal sagen, weil die paar Personen nochmal diese grauen Zettel noch hochgehalten haben bis zum Schluss. Also lest auch den Zettel, wenn Leute euch den Zettel in die Hand drücken zur Choreo-Anweisung. Aber sonst echt gut.
Das wäre hilfreich, ja.
Ja, das war sonst im Großen, das ist echt, echt, also ich muss mal überlegen, ich glaube, ich habe noch nie eine Choreo erlebt, richtig, wo ein Netz mit drin war, drin gespannt war, glaube ich, oder? Ich kann mich an gerade spontan nichts erinnern.
Würde mir jetzt spontan auch nichts einfallen. Nee, war auf jeden Fall nochmal wieder eine neue Variante, ja, fand ich gut.
Also von vor dem Spiel noch, das war kurz vor dem Spiel, also logischerweise, wenn dann erst die Hymnen klingen oder die Musik, der Gastvereine, also persönlich, ich finde es immer eine ganz interessante, also ganz, ja, habe ich jetzt per se jetzt nichts krass gegen, auch wenn mich das immer wieder nervt, wenn die Rautenbau zu Gast sind und wir diese Scheiße spielen müssen von denen. Auch wenn es mein, kann man sagen können, dieses, mein Hamburg lieb ich sehr geil für Hamburg ist und nicht für den HSV, aber so, nee, ja, trotzdem, ich verbinde es immer mit denen und das mag ich nicht. Und dann, ich war kurz, als ich dieses Hansa-Logo da oben aufploppen gesehen habe und dann quasi, jetzt kommt quasi deren Musik oder deren Vereinslied, da habe ich schon leicht abgekotzt, weil ich diese Scheiße nicht hören wollte. Und dann auf einmal kam dann dieser Tommy Molotow Dixie-Song. Also dieses Lied wurde ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bereits in einigen WhatsApp-Gruppen schon rumgeschickt. Also theoretisch könnte es der eine oder andere schon vom Spiel gekannt haben. Ich fand es, also mit dem anderen Thema, mit der anderen Situation im Gästebereich, kommen wir noch gleich dazu. Aber ich fand es ein Tick zu viel, Tick zu much, bisschen unnötig. Wie hast du es so wahrgenommen?
Da hast du ja ganz schön die Kontroverse, die ja auch im Nachgang dann so ein bisschen rumwaberte durch die sozialen Medien und so als Reaktion auf dieses Lied, haben wir jetzt hier ganz schön präsent. Ich hatte die auch vorher in der WhatsApp-Gruppe schon mitbekommen und dann quasi schon auf dem Weg zum Schal mir schon mal angehört. Und ich habe es gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann aber auch die Punkte verstehen. Also so ein Abfeiern von Kollektivstrafen war ja dann so ein Punkt. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es einfach schön. Und du hattest ja auch gerade schon, wenn die Rauten bei uns zu Gast sind, hatten wir auch einmal die Situation, dass wir hier Wer wird Deutscher Meister? HSV gespielt haben. Das habe ich auch gefeiert damals, obwohl es ja auch eher verhöhnend war. Ich finde eigentlich, also natürlich kann man jetzt auch im Nachgang, weil man weiß, es ist auf den Gästerängen nichts passiert. Es war, glaube ich, eher ein, ja, gemäßig ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber es war jetzt nicht so dramatisch, chaotisch, lebensbedrohlich, wie es letztes Mal war, als sie bei uns zu Gast waren. Das war ja schon eher gemäßig. Und vielleicht hat es dann nicht die getroffen oder es haben nicht die zu hören bekommen in dem Moment, die damals verantwortlich waren, würde ich es einfach mal mutmaßen, es sei denn, die waren auch, dann haben sich diesmal benommen, weiß ich nicht. Also ich kann verstehen, dass es ein bisschen drüber ankommt, wenn man da so Kollektivstrafen abfeiert, aber ich fand es einfach schon lustig, wie Dagi das dann ankündigt und sagt, wir haben wieder was für euch vorbereitet, diesmal auch mit Text. Und dann konntest du ja quasi die Hymne so oder die neue Komposition da so mitgrölen. Also ich würde da eher auf der Seite stehen, die das abfeiert, kann aber auch verstehen, wenn man das kritisiert und ja nicht ganz so geil fand.
Also ich bin da schon ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite, also ich habe das so am Freitag morgens in der WhatsApp-Gruppe auch wie du auch gehört und auch gesehen. Ich dachte, okay, jetzt hat er sich dann damit Spaß erlaubt. Jetzt passend zum Spiel, okay, es ist lustig, aber dann mehr auch nicht. Aber dass das dann quasi zum Spiel noch lief, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich muss dann sagen, ich würde jetzt nicht spontan sagen, dass es eine Abfeiern der Kollektivstrafe ist, weil ich glaube, wir hatten das vor dem Spiel oder ich weiß nicht, ob wir es privat mal auch privat besprochen hatten zum Spiel. Also ich gehe auch erstmal mit, dass wenn du Gäste zu Hause hast oder so einen besoffenen Onkel wie in der Folge vorher, der immer alles immer kaputt schlägt, dass du irgendwann dein Zimmer geschlossen oder dein Klo abschließt für alle, dann machst du es erstmal und finde ich auch gerechtfertigt, weil warum soll mir andauernd die Scherben wieder wortwörtlich wieder aufheben, immer aufheben. Deswegen finde ich es auch vollkommen okay, dass da nichts hingestellt werden. Ich kann aber auch verstehen, und das hatte ich, glaube ich, auch in der Folge gesagt, ich hatte auch ein, zwei Kommentare auf Twitter gesehen von weiblichen Hansa-Fans, die gesagt haben, die sind da nicht so happy drüber, weil mit den Toiletten quasi, die sie haben, quasi eine Art Safe Space genommen wird, wo sich Frauen auch zurückziehen können quasi.
Ja, ja.
Und wo ich aber dann wieder auch verstehen kann, wenn der Verein sagt, nee, wir machen alles zu, weil es kann dann sein, dass diese ganzen DDR-halbstarken Testo-Assis dann auch da reingehen und da auch irgendwas kaputt machen. Das kann ja auch sein. Und deswegen bin ich erstmal vielleicht, also ich bin echt hinhergerissen zwischen beiden. Und dann aber nach dem Spiel, oder ich sag's mal so, nee, ich hatte danach in Kommentaren auch gelesen, dass quasi, ich weiß nicht, also sprich Thema kein Wasser, kein Seife, Thema Hygiene, ne? Und ich habe darüber versucht auch nachzudenken und wie das dann ist, also jeder war bestimmt auf, ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist, aber jeder war bestimmt mal auf dem Festival, das ist bestimmt auch so ähnlich. Und ich glaube, diese Klos auf dem Festival sind schmutziger als die bei uns war. Ich glaube, die war relativ neu. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber eventuell hätte man da auch als Verein vielleicht ein, zwei Sachen besser machen können. Kann ich auch, also kann ich den Punkt abzuhören, also aus Frauensicht auch nachvollziehen. Ich habe auch versucht, bei Patrick Gensing anzufragen, hier unseren Pressechef. Und ich habe da die letzten 3 Tagen keine Antwort gekriegt, nur damit es hier nur immer zur Vollständigkeit halber einmal erwähnt wird. Und das fand ich auch ein sehr interessanter Punkt. Wie siehst du das?
Ja, da hatten wir es ja schon im Vorgespräch von, also dass ich diesen Punkt nachvollziehen kann, dass man da als Frau das nochmal anders sieht. Andererseits denke ich auch, okay, du hast das Beispiel mit Festival gebracht, da verbringen wir ja ein ganzes Wochenende und jetzt reden wir von
90 Minuten.
90 Minuten plus X, also sagen wir mal 2,5 Stunden vielleicht, ja. Je nachdem, wann du drin bist, wann du rauskommst. So, da finde ich es dann okay, da muss man dann, oder damit kurz leben zu müssen sozusagen. Aber ich glaube, es würde zu weit für unsere Diskussion jetzt nochmal neu aufzumachen. Und ja, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie es im Gästeblock aussah. Es gibt ja natürlich auch, kennt man ja auch von Festivals, dann diese mobilen Waschstationen sozusagen, also wo du zumindest auch so ein bisschen fließend Wasser und sowas hast. Weiß nicht, ob es sowas gab, wahrscheinlich eher nicht, würde ich jetzt mutmaßen. Aber wo wir schon beim Thema Dixies sind, fand ich es zumindest irgendwie, ja, auch da kann man wieder ambivalent zu stehen irgendwie, aber irgendwie charmant bis zum Schmunzeln, dass dann Otto Dörner gesagt hat, okay, für jedes Dixie, was ihr heile lasst, spenden wir 100 Euro an die Hansa-Jugend, sodass da am Ende jetzt dann wohl, weil ich habe nichts gehört, dass irgendwas kaputt gegangen ist, 4.000 Euro an die Jugend von Hansa gehen. Das wäre mal so ein positiver Twist, um vielleicht aus diesem Thema Dixie-Gate, Dixie-Song und so vielleicht irgendwie positiv rauszukommen, so ambivalent, wie man das immer auch beurteilen und sehen kann.
Ja, aber ich bin auch der Meinung, dass man wirklich gefühlt Äpfel mit Birnen vergleicht, wenn man jetzt von einer Kollektivstrafe im Sinne jetzt redet. Es war eine Art Bestrafung, ja, aber ich würde jetzt, das ist nochmal meilenweit davon entfernt, ganze Gästeblöcke zu sperren oder Kartenkontingente zu streichen oder keine Ahnung. Wir hätten auch sagen können, nur als fürs nächste Mal, wenn es soweit kommt, wenn jemand diese Idee in Deutschland auf den Weg bringt und einbringt, das habt ihr hier zuerst gehört, das hatten wir auch ein paar Mal schon dadurch, ne, wie das Beispiel Familie aus Brasilien bei mir. Und es kam oft genug vor, dass bei Derbys, dass logischerweise Männer randalieren, Sachen kaputt machen, die schlagen sich auf die Omme, das Riesenskandal, Medien deutschlandweit und so, alles okay, alles nachvollziehbar. Geldstrafe für Vereine und dann die Strafe der Vereine ist es dann, dass die Vereine nur Frauen reinlassen. Von dem Verein, der randaliert hat. In dem Falle war es halt Derby, war es halt beide, aber du kriegst meinen Punkt. Im Grunde müsstest du das Spiel nur mit Frauen und Kindern füllen. Problem ist dann in Brasilien, dass die Frauen sich auch halt organisieren und auch Ultras sind und sich auch auf die Mappe hauen. Also geht nicht ganz auf die Rechnung, aber nur mal so als Idee. Theoretisch hättest du auch alle Männer aussperren können. Also es wäre ja auch eine Strafe, Kollektivstrafe gewesen. Hätte jetzt Uwe jetzt nicht hingekonnt in den Gästeblock als Beispiel. Und keine Ahnung, ich bin auch so, ja, eine Bestrafung musste irgendwie sein, aber wenn du nur den Männer Gästeklo das Ding zumachst, dann hätten die auch bei den Frauen reingehen können und da auch was zerschlagen können, keine Ahnung. Ich verstehe den Punkt da des Vereins, möchte aber auch nochmal einen Punkt von Uwe reinbringen. Ich habe Uwe gefragt, wie es da das in Gästeblock so los war, weil es schon, wenn man auf das Spiel eingehen, das wirkte schon, also es ist nicht die martialische Präsenz oder wie sie sonst immer gerne auftreten oder gerne so bedrohlich und hier das dunkle Imperium kommt und nehmt euch ein und sowas. Also Uwe hat quasi geschrieben, ungefähr so im Wortlaut, es war alles normal, ich habe keine Verfehlung mitbekommen, jedenfalls nicht im Block, auf Weg zum Stadion, danach war alles okay, Einlass okay, Polizei war sehr entspannt und wie euer Trainer auf der PK sagte, so wie er sein soll, gut für den Fußball.
Also Polizeipräsenz, um vielleicht mal das nächste Thema aufzumachen, fand ich auch schon wieder, ja, fast Erinnerungen an G20 mäßig. Ja, und auch als ich dann nach dem Spiel noch rüber zur Gegengrade bin, wie wir es eigentlich immer machen, weil wir auch Freunde in der Nord- und auf der Gegengrade stehen haben. Und dann trifft man sich meistens nach dem Spiel nochmal vor der Gegengrade und dann fuhr einer der Wasserwerfer da übers Heiligen Geistfeld und auch nicht sagen, also es war kein Schritttempo, sagen wir es mal so. Also dafür, dass da so viele Menschen sich noch aufhielten, hatte der ganz schön ordentlich Lust, schnell in den Feierabend zu kommen oder schnell zu seinem nächsten Einsatzort. Das fand ich ein bisschen überzogen und allgemein, ja, fand ich es ein bisschen überzogen von der Präsenz her. Andererseits hat man ja auch nichts anderes erwartet und ja, muss man halt, glaube ich, bei solchen Spielen dann so hinnehmen, wird uns ja wahrscheinlich am Freitag auch begleiten, gerade mit der Konstellation, da können wir vielleicht nachher im Vorausblick nochmal drauf kommen, was uns so am Freitag im Volkspark erwartet, im Hinblick auf ja dieses besondere Spiel dann. Genau, wollen wir noch zum Sportlichen was sagen?
Das wollte ich gerade sagen, wir haben schon 20 Minuten in der Folge auch noch nicht über das Spiel geredet. Langsam müssen wir mal dazu kommen.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Kevida Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das Kevida Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Also das Spiel war ja für beide Seiten extrem wichtig. So, Hansa auf der einen Seite möchte unten raus und wir auf der anderen Seite möchten gerne Distanz auf Platz 3 ausbauen, beziehungsweise halten, ausbauen und jeweils an den ersten beiden Plätzen zu bleiben. Wir hatten ja versucht, also jetzt eine Stimme vom Gastverein vorher auch zu kriegen. Also mit bisschen, ich hatte mit Uwe sprechen und dann so, wie die Medienlandschaft in Rostock so war und ein, zwei Sachen in den sozialen Medien so lesen konnte, so wie es klang, hätten wir 6-0 gewinnen müssen. Aber es kam dann noch ein bisschen anders, es war ein bisschen schwieriger als gedacht, muss ich auch echt ganz ehrlich sagen, auch wenn Selim Begovic, der Trainer, der jetzt zu Saisonende sein Vertrag nicht verlängert wird, hatte ich gelesen, das hätten wir beim letzten Mal nicht erwähnt, 6-mal gewechselt hat und sie machten das sogar echt ziemlich gut.
Ja, also mit einer unheimlichen Intensität. Ne? Ich meine, ich hatte ja auch so ein bisschen, glaube ich, sinngemäß im Vorgespräch gesagt, dass Hansa da alles reinschmeißen wird, weil es für sie halt echt um irrsinnig viel geht und ging immer noch, es ging für sie um viel und es geht immer noch um viel für sie, weil sie eben keine Punkte geholt haben und da immer noch unten drin stecken. Und hatte dann auch bei Tim im Artikel gelesen, kannst du ja auch gerne in den Shownotes verlinken, wenn du magst, dass Hansa quasi jeden Feldspieler von uns angelaufen ist und dann phasenweise auch Vasil, also wirklich ein total Gegner und ja direktes gegenüberbezogenes Spiel und da konnte man sich dann im Verlauf des Spiels nur von entziehen, indem man so ein bisschen die Positionen verlassen und so ein bisschen rotiert hat, wenn ich das jetzt so sinngemäß richtig verstanden habe bei Tim. Von daher war es wieder so, hatte ich ja gerade eingangs schon so ein bisschen gesagt, erste Hälfte nun ja und auch einige Chancen für Hansa, wo Vasil uns da ganz gut festhält. Also auch gerade dieser eine Ball, der dann irgendwie so vom rechts im 16er kommt, den er dann noch so um den aus seiner Sicht rechten Pfosten lenken kann. Das war schon, also hätte es da 1-0 gestanden oder 0-1 aus unserer Sicht, weiß nicht, was das für ein Spiel geworden wäre. Dann hast du aber auch in der ersten Halbzeit noch die Chance von Jojo Eggestein, der quasi frei vor Kolke auftaucht und noch von David, dem Verteidiger von Rostock, begleitet wird. Man denkt, er ist ihm schon enteilt und kann den Ball so rechts an Kolke vorbeischieben, aber dann kriegt David noch den Fuß dazwischen, spielt tatsächlich auch den Ball. Im Stadion habe ich gedacht, okay, gibt das jetzt Elfmeter? Also das ist sicherlich die brisanteste Szene aus Halbzeit 1. Und dann ist es mal wieder, hattest du ja auch in der Einleitung gesagt, ein Standard.
Nicht so weit. Sorry, bremst mich. Ja, ich bremse dich jetzt. Also Thema Halbzeit, das war jetzt Absturz 1. Erstmal, du hast absolut recht. Also Hansa war schon auf eine Art und Weise, ich will nicht sagen, doch schon stärker bis besser, hatten immer wieder mehrere Torschüsse, aber jetzt nicht so, dass es so krass gefährlich war. Und dann kam dieser eine Punkt, diese 30. Minute, wo Perea wirklich dieses Ding da gerade und Vasil noch mal den Arsch rettet. Also das war wirklich haarscharf. Ich habe doch mal eine Zusammenfassung heute Morgen noch mal gesehen. Das war schon uiuiui. Also Vasil seit 3 Tagen, ich weiß nicht, was er genommen hat, aber das möchte ich auch, großartig, wie er uns da den Kasten immer schön frei hält und wirklich uns die Punkte nach Hause bringt. Also wirklich ganz großes Ding. Und ich möchte gerne an die Person, die damals gesagt hat, vor 3 Wochen oder so, ja, wir brauchen einen neuen Torwart, sagen, nein, auf gar keinen Fall. Der bleibt, nein, gibt's nicht, geht nicht, gibt's nicht. Du weißt, wer du bist, du hörst diese Folge, jetzt schäm dich. Auf jeden Fall, danach diese Minute 41, als Jojo auf den Torwart zuging. Dapo stand doch rechts frei oder war im Abseits? Hast du es gesehen?
Ich habe mir auch die Zusammenfassung angeguckt. Für mich sieht es, also es ist ja ein langer Ball von Metcalf aus der eigenen Hälfte raus, wo David, der Verteidiger von Rostock, sich erst noch verschätzt. Dann kommt Jojo an den Ball, rennt quasi frei auf Kolke zu, begleitet von David. Und Dapo hält sich, glaube ich, raus, weil er zum Zeitpunkt des Balles im Abseits war. Also wenn er zum Ball gegangen wäre oder den Ball bekommen hätte, wäre es Abseits gewesen. So hatte Jojo sich quasi an David vorbeigeschoben. Und hätte die Situation alleine zu Ende bringen müssen. Und hätte der Verteidiger da nicht noch den Fuß so zwischenkriegt, hätte das auch irgendwie funktioniert, denke ich mal. Aber so ging es mit 0-0 in die Pause.
Also der Ball ging zu Jojo und zu dem Zeitpunkt war Dapo im Abseits und Jojo nicht. Richtig?
Genau. So habe ich es in der Zusammenfassung gesehen, ja.
Genau, aber wenn Jojo gerade aus dem Torwart zurennt und Dapo hinter ihm steht und er quer liegt auf Dapo, ist das dann immer noch Abseits oder gar nicht mehr?
Er war doch du meinst, weil es eine neue Situation ist?
Genau, es ist eine neue Situation, wenn er dann vor Dapo rennt, vor dem Torwart und dann nach rechts spielt, wenn Dapo einen Schritt hinter ihm ist.
Oh, da bin ich zu wenig Taktik und Regelfuchs, um das beantworten zu können. Ich gesagt, können wir gerne in die HörerInnenschaft da draußen geben, wenn das jemand weiß, ob das eine Option für Eggestein gewesen wäre. Andererseits war er ja auch so eng bewacht, Torwart vor ihm, Verteidiger quasi schräg links hinter ihm oder fast an ihm dran bis kurz vor Schluss, da dann noch die Übersicht zu haben und nochmal zu sehen, okay, rechts neben mir ist einer mitgelaufen, da könnte ich noch schnell rüberlegen. Weiß ich nicht, ob das dann so in dem Moment, ja, ob er den Blick da gehabt hat. Wie gesagt, da bin ich zu wenig Regelfuchs, um das beantworten zu können, ob das eine Option gewesen wäre rein regeltechnisch, mal ganz abgesehen davon, ob du da in der Situation das noch so handeln könntest.
Wenn jemand dazu was weiß, gerne melden, gerne Bescheid geben. Oder ich muss mal versuchen, dass ich irgendwo nochmal, vielleicht hat Tim dazu irgendwas geschrieben oder Mike dazu, keine Ahnung. Aber ich würde mich gerne mal interessieren, was da wieder der Stand der Dinge wäre.
Weiß ich nicht, da würde ich Jürgen, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen. Er muss da gucken, wie er überhaupt in der Situation durchkommt. Torwart, wie gesagt, vor ihm. Verteidiger klebt ihm schon quasi am Hacken. Und ja, das Einzige, was vielleicht noch, dass du dann irgendwie versuchst, das Foul zu ziehen. Aber das ist ja auch nicht seine Art.
Nee. Ich glaube, niemand ist durchgekommen, glaube ich.
Ja, übrigens, Kolke. Sei es, wie es sei.
Ihr David ist doch der vom HSV, ne? Leihgabe vom HSV.
Ist das bin ich überfragt.
Das habe ich immer mal gelesen, glaube ich, ja. Und ja, auch Kolke, auch super, also danach gab es ja von war das Hartl? Also auch kurz danach Kemmlein, glaube ich, war das. Auch Kolke auch sehr gut eingegriffen hat. Auch Kolke übrigens mit einem richtig krassen Schnurrbart. Was ist denn da los bei manchen Spielern? Im ersten Metcalf mit einem riesen Balken. Jetzt damit auch.
Die haben seit dem November das nicht mehr gestutzt.
Ja, seit dem, ja, schon ein halbes Jahr, ja. Also die Pause. Also ich habe, also wenn ich einen Satz zitieren müsste, dann wäre quasi ein Duell der Gegensätze bislang als ein enges Spiel herausgestellt. Ja, also wirklich dieses Pressing ist schon, also ich bin immer wieder nicht schockiert, aber erstaunt, wie manchmal einfach es doch geht, wie man uns vor so schwierigen Herausforderungen stellen kann und dass man das Gefühl hat, also diese 15 Siege, die wir hatten, so souverän, irgendwie gefühlt sind wir, können wir auch unten stehen, wenn man, weißt du, ist jetzt nicht so krass übertrieben, also ja, ist übertrieben jetzt, aber manchmal denke ich, warum kommen wir nicht, also, warum kommen wir nicht an den Ball, warum klappt nichts?
Naja, so wie es für Hansa um vieles ging, ging es ja auch für uns um einiges. Also du konntest ja am Freitagabend noch nicht wissen, wie die Konkurrenz spielt und im schlimmsten Fall fängst du dir ein dummes 0-1 und Hansa verteidigt das dann irgendwie mit Mann und Maus und du stehst mit 0 Punkten da. Hätte Düsseldorf am Samstagabend gewonnen, wären die auf 2 Zähler rangekommen. Also ich glaube schon, dass das so, ich meine, ja, die Spieler sagen immer, wir gucken nur auf uns, wir gucken von Spiel zu Spiel, bla bla bla. Aber ich glaube schon, dass das mit dir macht, dass du mittlerweile jetzt so da noch 4, jetzt nur noch 3 Spiele vor Schluss, dass du da einiges zu verlieren hast, was du dir die ganze Saison über aufgebaut hast. Und natürlich wissen die Gegner jetzt nach 31 Spielen auch, wie du spielst oder wie du spielen möchtest. Und dann mit so einer Intensität zu kommen. Ich meine, Hürzler hat ja auch auf der PK nach dem Spiel gesagt, dass ihm das teilweise zu wenig mutig war, dass sie da so ein bisschen eigentlich nicht hätten überrascht sein sollen von der Intensität und der Laufbereitschaft von Hansa. Und das ist dann eigentlich eher nach hinten raus. Das habe ich jetzt, kommt jetzt wieder ein bisschen bei Tim aus dem Artikel, dass du das halt nicht 90 Minuten durchhalten kannst, was Hansa am Anfang gemacht hat. Ne? Also dieses krasse Anlaufen die ganze Zeit bis einschließlich Torhüter des Gegners. Und dann machst du halt den Treffer nach Ecke und dann muss man ja auch mal sagen, hat man auch nicht mehr viel zugelassen, so, ne? Also,
ja.
Und die Prämisse war ja, also wir haben die ganze Saison noch nie so gespielt, dass wir eher 5-4 gewinnen als 2-0, sondern es ging ja immer darum, vor allem hinten die Null zu halten und dann nach vorne möglichst ein Tor zu schießen oder besser noch 2 oder 3. Aber der Fokus lag ja eigentlich die ganze Zeit schon oder die ganze Saison schon auf der Defensive. Und ich denke, wenn du Hürzel da fragst, wird er vor allem zufrieden sein damit, dass man sich kein Gegentor gefangen hat. Und dann schießt man halt vorne nur eins, aber das reicht am Ende auch zu 3 Punkten.
Ja. Und das halt noch ohne Smeed und ohne Treu, ne? Zum Beispiel.
Ja, wie schön das wäre, wenn Smeed wieder da wäre. also laut Hürzel, da sind ja Ritzka und Smeed sollen am Montag, also heute, ich hab's gar nicht gelesen heute, ob die wieder ins Training eingestiegen sind. Auf jeden Fall wäre es natürlich schön, die vielleicht nicht von Anfang an am Freitag, aber als Option auf der Bank zu haben,
ja.
Würde, glaube ich, vieles helfen als Stabilisator, gerade Smeed da hinten, wenn er dann vielleicht im Laufe des Spiels reinkommen kann. Wär schade, wenn das nicht mehr funktioniert, gerade zum Derby. Genau.
Definitiv, ja. Und dann kam ja, also jetzt nach der Halbzeit hatte man nach und nach mehr das Spiel im Griff. Wie du meintest, man hat weniger zugelassen und dann kam er auch schon. Auch kurz vorm Tor von Jackson war ja davor die Chance von Kemlein, wo Kolke im Stile eines Handballtorwarts das Ding über Latte gelenkt hat. Das war schon richtig.
Ja, das ist ja die Situation, die zur Ecke führt, die auch genau, dann zum Tor führt.
Aber auch da hätte es auch schon 1-0 stehen können.
Dann, ja, es tut mir, wenn ich schon wieder da reingrätsche, aber
ja, ist gut.
Das tut mir so leid für Kemlein, ne? Also der ist ja eine unheimliche Bereicherung.
Ja.
Dafür, dass er quasi eigentlich nur als Ersatz oder als Backup eigentlich, glaube ich, habe ich das damals verstanden, geholt wurde, weil Jackson ja beim Asian Cup war und
ja, richtig.
Er hat sich ja dermaßen da in eine wichtige Rolle gespielt und ich würde es dem Jungen einfach so gönnen, da sich auch mal mit einem Tor zu belohnen. Also der Kopfball war jetzt nicht so. Also er hatte vorher schon eine Kopfballchance, die war jetzt nicht so pralle, aber dann die Chance, die Kolke dann zur Ecke klärt, das wäre ihm zu wünschen gewesen, dass er da schon den Treffer macht. Aber gut, Irvine ist einfach Rostocks Amtsgegner und so macht er dann halt das Kopfballtor. Was ich übrigens dann, das war ja von uns, du stehst ja auch mit mir auf der Süd, aus der Entfernung im Stadion sah es aus, als wenn da erst noch jemand anders dran ist, weil der Ball aber in der Wilhelm Hohn habe ich dann, oder später in Highlights habe ich dann gesehen, dass Irvine quasi noch die Schulter oder irgendwie so quasi die Schulter eines Rostockers anköpft und dadurch macht er nochmal so einen leichten Bogen, was dann aus der Entfernung aussah, als wenn da erst jemand anders und dran wäre und dann der entscheidende Kopfball kommt oder andersrum.
Das hast du alles gesehen von drüben?
Nee, eben nicht. Für mich sah es aus, als wenn da erst noch jemand dran ist. Und dann kommt der entscheidende, ich habe auch aus der Entfernung nicht gesehen, wer es war, natürlich nicht. Das ist jetzt eine Mischung aus Stadionwahrnehmung und Highlights.
Ein Thema Kemlein, und ich würde mir auch echt wünschen, dass er noch vor Saisonende noch ein Tor schießt. Ich weiß noch, wie er das erste Spiel für uns gespielt hat, gegen Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob du es auch noch weißt, die dritte Minute, wo er wirklich vor dem Tor stand und das Ding über die Latte gelenkt hat. Ich von 5 Meter vorm Tor oder so, das hätte das Tor sein müssen, das wäre so ein genialer Einstand gewesen.
Ja, ja. Und seitdem wünsche ich dem Jungen halt, dass er zumindest einmal für uns knipst. Und dann ist halt die Frage, wie es nach dem Sommer weitergeht. Ich meine, Union ist ja auch noch mitten im Abstiegskampf in der ersten Liga. Also sollten die durch irgendwelche unglücklichen Umstände, ich meine, guck mal nach Bremen vor ein paar Jahren, die auch dachten, sie wären safe. Und dann ging es nochmal abwärts. Also Union ist da aus der Verlosung noch nicht raus, will ich damit sagen. Und dann könnte ich mir vorstellen, ja, je nach Konstellation. Also wenn sie zweite Liga spielen, werden sie ihn wahrscheinlich zurückholen.
Meinst du?
Einfach, weil sie ihn dann eher brauchen könnten, weil halt Spieler weggehen, ne?
Oder sie müssen ihn verkaufen, weil Geld
Das geht natürlich auch.
Ja, wohl nicht an uns, weil das Geld viel zu hoch ist, ne, die Ablöse, aber denke ich mal. Ich weiß nicht, wie viel kostet er denn?
Das weiß ich, das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen.
Ja, ich glaube, Bornemann meinte, also wir können uns den nicht leisten.
Naja, man muss ja erstmal gucken, in welcher Verhandlungsposition man im Sommer ist, ne? Kann man ja dann immer noch gucken.
Dann sind wir vielleicht Erstligist und die vielleicht nicht. Mal sehen. Ja. Also, Thema 1-0, Ecke fällt. Also, ne, Ecke fällt, Kopfball durch, ich glaube, wie letztes Jahr. Und dann steht es 1-0.
Mhm.
Direkt, ich glaube, im Gegensatz zum letzten Jahr war es diesmal vor dem Gästeblock, also ne, vor den ganzen
bösen Gesichtern. Ja, genau, auf der Nordseite, ja.
Genau, vor den ganzen bösen Gesichtern, das hat man auch gesehen in der Zusammenfassung. Dann war schon, ja, aber dann, ich will nicht sagen, die Würfel sind gefallen, aber da hatte man schon relativ das Spiel gut im Griff. Dann gab schon ein Spiel. Also der Schiedsrichter hat ein okayes Spiel geleitet, auch wenn ich jetzt, also Mike meinte, der war ganz gut, also von seiner Sicht als Schiedsrichter, als SBS ist ja neutral in dem Punkt, glaube ich. Und da kam lange ohne Gelbkarten aus, aber so nach einer Stunde gab es 3, 4, 5 gelbe Karten auf Rostocker Seite, bei uns gar nicht. Und selbst der Trainer von Hansa hat gelb gekriegt und das geht auch, dass nicht immer Hützler gelb kriegt.
Sondern auch mal ja, da musste ich auch sehr lachen, ja.
Und ich dachte wirklich, ich hatte mitbekommen, dass irgendwer irgendwie umgekloppt hat und dann ging der Schiri raus zu den Trainerbank. Ich konnte aber nicht genau sehen, zu welcher Bank. Und ich dachte, ach nö, bitte nicht Hützler wieder gelb. Und dann war es doch der andere, der war ich erleichtert.
Übrigens, ja, Dito.
Ja, Dapo hatte die vierte Gelbe insgesamt. Also der ist jetzt beim Derby zum Glück nicht gesperrt und Hützler ist zum Glück auch nicht gesperrt. Also Rostock hatte, wie du meinst, also die hatten ja jetzt keinen richtigen Torschuss. Das war ja, glaube ich, irgendein Ding, was abgefälscht war noch, irgendwie zur Ecke. Ist mir aber gar nicht aufgefallen. Ich glaube, Tim hat, glaube ich, auch in seinem Bericht geschrieben, das ist also... Er musste noch sich das nochmal nachgucken in der Zusammenfassung, dass es wirklich eine Torchance war, weil das war das letzte Ding von denen. Aber sonst kam auch nichts zustande, denn man hat mal ein paar defensiv so eng gestanden, dass man nicht mehr zum Zug kommen kann. Und bevor wir, also ich glaube im Laufe des Spiels, und ich weiß wirklich nicht mehr, ob erste oder zweite Halbzeit, nochmal 1, 2 Sachen, das hast du bestimmt ja auch gesehen, die beiden Spruchbänder der Hansa-Fanszene. Also das eine war ja gegenüber der Innenministerin Niedersachsens bezüglich des Gäste-Fan-Verbots beim Derby Hannover-Braunschweig, was ja, ne, okay, das ist, ich denke mal, ein Derby ohne Gäste ist kein richtiges Derby, auch wenn ich manchmal mich dabei erwische, dass ich diese Hansa-Trolle drüben nicht sehen will, aber manchmal ist es schon ganz gut, dass sie da sind, weil wenn dann wieder Jackson Irvine zum zweiten Mal in Folge quasi eher das Gegenteil davon ist, also das, was sich manche hinterwäldlerischen Fußballfans unter Männersport vorstellen, das Bild quasi einmal komplett ad absurdum führt und dann das 1-0 macht, ist dann nochmal schön zu sehen, deren Visagen dann zu sehen, dass sie halt mega angefressen sind davon. Deswegen oder auch. Und das zweite Spruchband war ja dieses Dunning and Krüger grüßen St. Pauli und DFB. Also ich sag mal so, ein bisschen Selbstreflexion würde der Hansa-Fanszene auch mal ganz gut tun, bevor man solche Sprüche klopft. Also, wie schon unsere Südkurve meinte, eure krampfhafte Stumpfheit ist nicht krass. Also, liebe RostockerInnen, Zwinker-Smiley, ne? Also, inkompetente Menschen, die ihr eigenes Wissen überschätzen, ich denke mal, da habt ihr auch einige von bei euch in den Reihen, wie beim DFB.
Und ja, sonst. Gut, dass du es gerade noch mit einem Halbsatz erklärt hast. Ich glaube, das ist nicht jedem oder wäre nicht jedem bewusst gewesen, was Dunning und Krüger meint.
Ja, stimmt. Und sonst gab es noch bei uns in der Südkurve noch ein Spruchband mit einem schönen rausgestochenen blauen FCH drin. Dixie Klose im Gästeblock, irgendwie was Festival für die Festival für Fäkalienfetischisten. Und ich glaube mal, die angesprochenen Personen wissen, was sie meinen. Also ich hatte ja, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das war ja so, die hatten ja im Hinspiel im Gästebereich ordentlich Fäkalien verteilt.
Und
ja, also irgendwer von den Hansa-Fans hat Scheiße an den Händen kleben. Dann, na gut, was soll man dazu noch sagen? Und sonst muss ich aber ganz ehrlich sagen, also ich habe oft oder immer, wenn wir gegen Hansa spielen, denke ich immer drüber nach und denke mir so, was für Dummes und Stumpfes lassen die sich wieder einfallen, was passieren könnte. Und das war diesmal relativ interessant. Okay, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist ein Video, die haben Faschisten St. Pauli gesungen. Kennst du das Video?
Nee, tatsächlich nicht.
Muss ich dir mal schicken, oder wenn ich es finde, werde ich es nochmal verlinken in den Shownotes oder nochmal in einem Blog, sonst nochmal im Blog. Ich habe letztens gemerkt, dass es mit den Shownotes nicht funktioniert hat, sondern ich habe es im Blog verlinkt und nicht im Shownotes. Deswegen, ihr wisst, Leute, ich bin immer noch Anfänger. Und dann, wenn ich es finde, dann werde ich es auch mal nochmal in den, hoffentlich, Shownotes verlinken. Wenn nicht, Leute, bitte guckt in den Blog ganz unten. Dann werde ich es nochmal aufzeigen. Das fand ich relativ schräg. Aber sonst fand ich sehr interessant, dass wirklich gar nichts kam. Und wie schon Uwe meinte, das ist ja nichts passiert, ist ja nichts gewesen. Also auch im Gästeblock ist ihm nichts aufgefallen, was irgendeine Art von Verfehlungen war. Und ich habe damit, vielleicht waren es auch zwei Sachen, die da irgendwie reingespielt haben. Auf der einen Seite, dass man vielleicht den Verein nicht weiter benachteiligen möchte. Und so zum Zweiten, vielleicht wollten sie wirklich mal, dass die Hansa-Jugend Geld kriegt, weil die nichts vom eigenen Verein kriegen. Weiß ich nicht, who knows?
Ich bin auf jeden Fall so oder so, auch wenn jetzt diesmal nichts passiert ist, ganz froh, dass es wahrscheinlich so aussieht, dass mindestens wir eine Liga, wenn nicht sogar zwei Ligen höher spielen nächste Saison. Also habe ich nichts gegen, ehrlich gesagt.
Ja, who knows? Also jetzt, ne, nach dem Spieltag ist Hansa jetzt auf Platz 17 abgerutscht. Wiesbaden hat ja auch verloren, die sind auf 16. Stimmt, Lautern hat er gewonnen. Nee, war es Lautern? Doch, in Kiel, richtig,
tatsächlich. Ja, Lautern ist quasi, der Gewinner des Spieltags im Abstiegskampf. Und ja, ich fürchte halt, Platz 18 ist, auch wenn Osnabrück zwischendurch versucht hat, da nochmal rauszukommen, aber das ist immer noch ein zu großer Abstand, um dann nochmal ernsthaft zurückzukommen. Da müssten sie jetzt schon alles gewinnen ab jetzt. Und
die müssen ja jetzt alles gewinnen.
Ja, klar.
Die müssen jetzt alles gewinnen. Wenn die am Unentschieden spielen, dann sind die raus.
Ja, hätte man aber tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht, dass es bis zum dann 32. Spieltag dauern wird, bis es wirklich wahrscheinlich klar sein wird. Die waren ja zwischendurch sehr weit weg. Von daher denke ich, werden sich da die drei, vier Teams, die da unten noch mitmischen, hier Sachsen-Anhalt, Wiesbaden, Kaiserslautern, Hansa, werden sich da um die Plätze 15, 16, 17 streiten.
Ja, und wir haben ja noch Wiesbaden, Osnabrück vor der Brust. Also das wird nochmal ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie das zustande kommt. Und Osnabrück hat ja jetzt Schalke am Wochenende. Und ich weiß, Schalke ist jetzt auch noch nicht ganz, ganz raus, auch wenn es für die viel, viel besser aussieht, gerade mit 37 Punkten, 5 Punkten vor Relegationsplatz. Also jetzt gegen Osnabrück. Es wird nochmal interessant. Aber sonst, ja, ich sag mal so, von den letzten drei Spielen haben wir zwei davon sind unten im Abstiegskampf. Also es wird nochmal eng für die beiden Mannschaften. Aber obwohl, das ist immer keine Sieggarantie, wenn die beiden nochmal kratzen und beißen. Müssen wir nochmal gucken. Haben jetzt ein ganz gutes Spiel gesehen. Jetzt, ich sag nur gut, weil die erste Halbzeit war ja so einigermaßen mittelmäßig. Man hat jetzt Hansa zu viel mehr spielen lassen. Und zur zweiten Halbzeit gar nichts zugelassen. Also im Grunde das, was man eigentlich sonst gewohnt ist. Wie ist dein Fazit zum Spiel?
Ja, also ich würde da ganz mit unserem Kapitän Jackson Irvine eingehen, der gesagt hat, am Ende, also auch gerade durch die Leistung in der zweiten Halbzeit, wo sie seiner Meinung nach ein ganz anderes Team waren, am Ende geht das so in Ordnung. Ich würde mir wünschen, dass man jetzt in den letzten drei Spielen und gerade am Freitag sehr, sehr früh dieses Spiel, was man spielen möchte, aufziehen kann. Ist halt auch die Frage, ne? Also während wir hier sprechen, hat Heini schon, also Michael schon mit jemandem von der HSV-Seite gesprochen. Das wird jetzt auch kurz nach diesem Gespräch erscheinen, kann man ja schon mal ankündigen. Und ist halt die Frage, wie sehr denen der Arsch auf Grundeis geht, auf Deutsch gesagt. Weil die ja wirklich alles zu verlieren haben. Ich hatte mir jetzt im Artikel von Tim, dem anderen, wo er quasi die Matchbälle des FC St. Pauli aufzählt, einmal überlegt. Also HSV muss quasi hoffen, dass Fortuna verliert, würde aber gleichzeitig bedeuten, dass St. Pauli im Volkspark aufsteigt. Also ein größeres Dilemma auf Seiten der Rauten gibt es ja tatsächlich, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das Einzige, was für sie noch eine Konstellation wäre, dass sie gewinnen und Düsseldorf unentschieden spielt, dann erhalten sie sich noch eine kleine Restchance auf Platz 3, aber alle anderen Szenarien spielen quasi nur gegen sie. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sehr die auch spielen werden. St. Pauli wird auf Sieg spielen, um das Ganze da schon aus eigener Kraft klarzumachen, dass du gar nicht mehr gucken musst, wie es zeitgleich auf dem Platz in Düsseldorf steht. Aber das könnt ihr ja alles dann im VDS zum Derby am Freitag hören. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mit aufhalten, sondern freuen uns auf Freitag und können, glaube ich, hier den Deckel drauf machen. Oder hast du noch was?
Danke, dass du meine Folge beendest. Was wollte ich gerade selbst machen?
Entschuldigung.
Nein, alles gut. Jetzt, wenn die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann ist es Dienstagvormittag. Die Folge von Heini zum VDS HSV kommt heute Abend, Dienstagabend. Und ich weiß, und ich wurde darauf aufmerksam gemacht bei der letzten Folge, dass wir keine Tipps gegeben hatten. Jetzt machen wir aber andersrum oder mal anders. Was tippst du zum Freitag?
Boah. Ja, aber nochmal eine
Klopperfrage zum Abschied, genau.
Ja, eine schwere Frage zum Schluss, ja. Ich hatte ja auch mit Tobi aus Hannover getippt, den ganzen Spieltag. Das war eher emotional geprägt. Von daher bleibe ich jetzt bei dieser Schiene und tippe emotional. Wir gewinnen 2-1 im Volkspark und werden Stadtmeister und steigen in die erste Liga auf.
Gut, weil ich habe mir ein 2-0 vorgestellt. Gerne mit Jojo Eggestein und dann Kemlein nochmal als Torschützen.
Das Kemlein schießt sein erstes einziges, Tor. Aber wichtigstes Tor für uns
im genau. Derby. Gerne noch in der also ich habe mir oft, ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht, was wirklich passieren könnte, wenn wir dort gewinnen und wieder wirklich aufsteigen. Ich glaube, es könnte einen Spielabbruch geben, aber das möchte ich nicht auch beschwören, aber ich kann mir da vorstellen, dass sie irgendwas sich Dummes noch einfallen lassen, so wie gegen Mönchengladbach vor 6-7 Jahren oder so.
Wollen wir es nicht hoffen.
Ja, wollen wir es nicht, genau, wollen wir es nicht. Also ich würde gerne das ganze Spiel bis zum Schluss sehen und dann dort auch feiern und dann nochmal nachholen gegen Osnabrück zu Hause mit ausverkauften Millern-Tor. Aber trotzdem möchte ich dort gewinnen. Und dann nichts ist schöner als wütende und traurige HSV-Fans im Volksparkstadion, wenn sie sehen, wie der FC St. Pauli aufsteigt und sie nicht. Die Folge Hören, Hörer könnt ihr heute Abend hören von Heini. Ernik, hast du noch letzte Worte?
Nee, tatsächlich haben wir, glaube ich, alles gesagt. Und sollte es so kommen, also wir sind ja schon jetzt das erste Mal seit 70 Jahren in der Tabelle definitiv vor dem Stadtnachbarn. Das kann man schon mal nicht mehr nehmen. Sollte es so kommen, dass wir im Volkspark aufsteigen, denke ich, alle, die da sind am Freitag, passt auf euch auf. Auch nicht nur im Stadion, sondern auch dann auf dem Weg zurück nach Hause oder ins Viertel oder wo auch immer ihr dann den möglichen Aufstieg feiert.
Und haltet die Augen und Ohren offen, wenn es wird bestimmt so sein, letzten Male auch, es wird immer einen Fanmarsch geben, was von USP ausgerufen wird. Haltet die Ohren und Augen offen bezüglich auf den sozialen Medienkanälen und wird dann bestimmt auch vielmals geteilt. Also es ist sehr schwierig, das dann, glaube ich, nicht mitzukriegen. Also haltet die Augen und Ohren offen auf dem Fanmarsch, das wird es bestimmt geben und demnächst bekannt gegeben. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ich aus dem Schnitt und ich hatte eben zwar gesagt, dass USP höchstwahrscheinlich demnächst einen Derby-Treffpunkt bekannt geben wird und das haben sie gerade, während wir aufgenommen hatten, auch getan. 16 Uhr, Trabrennbahn Bahrenfeld zum gemeinsamen Marsch zum Stadion. Es ist soweit, Hamburg wird auf die Karte gepackt und ich denke mal, bei der aktuellen sportlichen Lage braucht es keine weiteren motivierenden Worte. Und wie es USP auf der Homepage gerade schon gesagt hat, das Sonnen in irgendwelchen vergangenen Erfolgen oder Fantasiegründungstaten überlassen wir den Stadtnachbarn. Für uns gilt der Blick nach vorne. Als Fanszene haben wir diese Derbys immer bisher erfolgreich gemeistert. Und jetzt gilt es erneut zusammenzustehen und alles auf den letzten Metern zu geben. Ich denke mal, motivierender können Worte kaum sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, 16 Uhr, Trabrennbahn Bahrenfeld. Wir sehen uns am Freitag.
Genau, und dann sehen wir uns am Freitag.
Ja, bis Freitag, Yannick. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, danke dir, ciao.
Ciao.